dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich bekommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger! Der Pass! Kedira! 2:1! Führung!
Und jetzt ist das Spiel aus! Der VfB ist deutscher Meister!
Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hier gekommen!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm, zurück in Stuttgart und aus Beutelsbach. Daran hat sich nichts geändert. Zugeschaltet Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky. Ich glaube, ich könnte Beutelsbach auch gar nicht mehr verlassen. Wir sind konsequent eingeschneit worden hier nochmal. Also es ist nicht ganz so schlimm, aber draußen nochmal die weiße Pracht zu sehen, hat mich heute Morgen schon ein bisschen runtergezogen, muss ich gestehen.
Ja, auch Stuttgart bildet ein schönes, eine schöne Winterlandschaft ab, so möchte ich es mal sagen. Es ist noch weiß draußen, also wenn ihr Glück habt, erlebt ihr das jetzt auch gerade. Ich denke mal, in 2-3 Stunden ist es dann eher gelb und braun draußen. Aber aktuell ist es noch weiß, es ist wirklich schön. Und es ist ja noch früh am Morgen, Sebastian. Ich habe meinen Kaffee hier stehen. Es ist mal wieder STR-Martinet-Zeit, wenn man
ja,
so möchte.
Ja, voll gut, STR fast noch Frühstück. Ich habe auch die Fritzl-Tasse rausgeholt und schlürfe einen Tee. Also ich bin bereit, wir können über Wolfsburg und über andere Themen sprechen. Aber heute nicht zu lang.
Nicht zu lang, das können wir schon mal sagen. Ihr braucht keine Angst haben, aber wir haben uns einfach vorgenommen, dieses Thema Präsidentschaftswahlen, Präsidiumswahlen mit einer extra Folge sozusagen zu beglücken. Und wenn ihr die nicht gleich diese Woche weghören könnt, ist es überhaupt kein Problem. Ihr könnt sie auch nächste Woche hören, also macht euch da überhaupt keinen Stress. Heute soll es, Sebastian hat es schon richtig gesagt, und da sind wir schon bei der Themenvorschau, um unseren nächsten Gegner gehen, den VfL Wolfsburg. Da war ich schon mal direkt vor. Ich hatte tatsächlich aufgrund der wegfallenden englischen Wochen mal wieder Zeit, mich auf einen Gegner vorzubereiten. Ich habe jede Menge gekürzt, aber ich würde trotzdem behaupten, das wird eine der längsten Gegnervorschauen der letzten Wochen werden.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass du seit dem Hinspiel auch ein bisschen obsessed bist, was Wolfsburg angeht.
Naja, es gibt ja Gott sei Dank das, ich hätte fast gesagt Feindbild, aber so möchte ich es nicht ausdrücken. Es gibt ja Gott sei Dank einen Spieler, der ausfällt und der sich dann nicht den Pfiffen der Zuschauer in Cannstatt stellen muss. Maxi Arnold, das können wir schon sagen, wird am Samstag leider nicht in Stuttgart dabei sein.
Oh.
Ja, da sind wir alle traurig, aber er wird schon nochmal irgendwann wiederkommen. Dann haben wir einen Transferüberblick dabei. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, das haben wir doch gerade hinter uns gelassen. Gerade Sebastian hat wahrscheinlich erschreckt in unsere Sendungsvorbereitungen geschaut. Aber es ist wirklich nur ein Quickie. Wir reden kurz über Angelo Stiller und über Joscha Wagnermann. Dann seit Wochen, wenn nicht sogar seit Monaten verschoben, wer ist Robin Drost? Wir verraten es euch und wir gucken auf die U21, die einen Erfolg zu verzeichnen hatte und auch mal wieder auf die VfB-Frauen, die wir leider in den letzten Wochen viel zu sehr vernachlässigt haben. Lag auch daran, dass der VfB Stuttgart jede Menge Gesprächsstoff geliefert hat. Ihr seht es ja in unseren Folgen, die wurden nicht kürzer und auch nicht weniger, aber heute haben wir ein bisschen Zeit, auch die VfB-Frauen wieder hier zu beleuchten. Gut, Sebastian, ich würde sagen, dann gehen wir rein in den Blog zum VfL Wolfsburg und standesgemäß kommt hier das Intro. Also, Wolfsburg bedeutet, der VfB Stuttgart hat ein Heimspiel und so oder so, also selbst wenn es in Wolfsburg wäre, aber diesmal ist es ein richtiges Heimspiel in Cannstatt und das Ganze läuft auf Sky ab 15.30 Uhr, aber nicht nur dort. Sebastian, es ist dein Part, es gibt das VfB Radio und du verrätst wie immer, was die Leute da draußen tun müssen, um die wohl klingenden Stimmen unserer Moderatoren auf dem VfB-Radio verfolgen zu dürfen.
Genau, denn beste Sendezeit für Fußball 15.30 ist Anpfiff. Das Fanradio geht um 15.15 Uhr auf Sendung unter folgender URL vfb.de/radio. Und wenn ihr zum Ton durchs Radio auch noch ein Bild haben wollt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, als auf Sky einzuschalten und könnt dann sehen, wie der VfB hoffentlich gegen Wolfsburg gewinnt. Und zu Hause wird es definitiv wärmer sein als im Stadion.
Das ist leider so. Cannstatt meldet -1 bis +2 Grad mit vereinzelten Wolken, aber auch die Sonne wird zu sehen sein, also kein Schnee. Und ich denke mal, die Rasenheizung funktioniert. Dementsprechend wird dort am Samstag im Neckarstadion auch Fußball gespielt. Ist immer noch kein Frühling, aber die Maschine läuft dennoch, oder? Also
Ja, die Maschine läuft dennoch, aber du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, also ich glaube, nächste Woche soll es ein bisschen wärmer werden, aber ich freue mich wirklich, wir wissen, kommt Frühling, kommt VfB und ich brauche jetzt mal wieder zweistellige Temperaturen und dass ich die dicke Jacke weglegen kann und dann das Übergangsjäckle rausholen kann oder vielleicht sogar ohne Jacke ins Stadion gehen kann. Also ich brauche das jetzt ganz dringend, der Winter war lang genug, insofern, ja, Hauptsache die Sonne scheint, aber es dürfte auch mal wieder wärmer werden. Aber das sind Luxusprobleme.
Luxusprobleme, die haben wir auch bei der Anreise. Keine Sperrungen, ja, kein Berufsverkehr, ein ganz normaler Samstagnachmittag. Bundesligaspiel, also ihr wisst im Endeffekt, was auf euch zukommt. Denkt trotzdem dran, ihr könnt bei der Anreise mit dem Auto auf die Park-and-Ride-Parkplätze in Stuttgart zurückgreifen. Sebastian, ich habe das richtig wiedergegeben, du bist ja hier der Öffi-Experte bei uns. Es gibt aktuell keine Sperrungen.
Genau, Stand jetzt gibt es keine geplanten Sperrungen. Man weiß ja nie, was passiert. Personalmangel, Personen im Gleis, Notarzteinsatz, dies, das. Also es kann natürlich immer was sein. Deswegen vorher einfach mal die VVS-App checken, ob euer Zug denn so fährt, wie geplant. Aber es sollte so sein.
So, first things first. Ich möchte erstmal sagen, es geht am Samstag gegen den VfL Wolfsburg. Ja, wir gehen da immer so drüber hinweg. Ja, aber man sollte nicht vergessen, das ist ein Konstrukt des Volkswagen-Konzerns. Das ist ein reines PR-Projekt. Das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, weil es geht halt immer wieder unter. Das Gleiche gilt natürlich auch für andere Clubs. Es geht dem VW-Konzern da schlichtweg nur darum, als Marke sichtbar in der Bundesliga vertreten zu sein. Dieser Club gibt dem deutschen Fußball eigentlich gar nichts, wirklich gar nichts. Er entzieht ihm höchstens noch Emotionen, ja. Also wer von euch hat denn Bock, sich am Samstagnachmittag Wolfsburg gegen wen auch immer anzuschauen? Außer es geht gegen den VfB, ist natürlich klar. Aber nicht mal Menschen in Wolfsburg wollen Wolfsburg gucken. Also es ist ja wirklich eine Katastrophe. Und dann kommt was mit dazu, was mich, glaube ich, auch so emotionalisiert. Wenn du dir mal anschaust, was der VfL Wolfsburg für eine Transferbilanz in den letzten 5 Jahren so raushaut, dann erkennst du relativ schnell das Problem, was wir mit solchen Clubs haben. Die haben 126 Millionen Euro ausgegeben für Transfers. Und das ist gegengerechnet mit den Einnahmen, die sie hatten. Also die Transferbilanz sind minus 126 Millionen. Ja, und für 25, 26 kannst du jetzt nochmal 15 Millionen draufschlagen, weil sie Amura kaufen werden. Also das sind 141 Millionen, die sie einfach versenkt haben. Und welcher Club kann eigentlich so wirtschaften? Ja, das ist.
Ja, gut, alle Clubs, die halt am Ende der Saison immer eine schwarze Null da stehen haben, egal wie viel sie ein- oder ausgeben. Und da gibt's ja auch den einen oder anderen, der das genauso machen kann.
Ja, und das ist für mich eine Form der Wettbewerbsverzerrung, wenn du mich fragst, ja. Also ich finde, das muss eigentlich angeprangert werden. Ich erinnere da immer noch an den Abstiegskampf vor ein paar Jahren, als der VfB Stuttgart in der Winterpause kaum Kohle hatte, sich Spieler zu kaufen und Wolfsburg dann irgendwie 25 Millionen ausgegeben hat für Max Kruse und nochmal irgendjemanden. Ja, das sind halt Transfertätigkeiten, die können kleine Clubs nicht machen und deswegen gehen sie am Ende unter. Nicht nur deshalb ist mir auch klar, ja, es ist mir schon klar, dass es diverse Clubs gibt, die einfach auch schlecht gewirtschaftet haben. Nur wenn dir das egal sein kann, wie gut du wirtschaftest, dann gehst du natürlich auch viel häufiger ins Risiko. Und was sie sich für die 141 auch nicht kaufen konnten, ist Fankultur. Ja, die bekannteste Szene in Wolfsburg sind die Drillinge hier von der Polomontage in Halle 4. So, das ist die Wolfsburg-Fanszene, die wir immer eingeblendet bekommen. Ansonsten gibt's ja da nichts. Schau dir mal die Auslastung im Pokal-Achtelfinale an. Da passen 29.000 Leute ins Stadion und angeblich waren 13.000 vor Ort. Ja, also für mich sah es eher so aus, als wären es nur 9.000 gewesen, Thema No-Show-Rate. Aber das ist für mich wirklich ein massives Problem und das kommt mir in den letzten Monaten auch von uns viel zu kurz, dass man das immer mal wieder anspricht, ja? Weil am Samstag können wir Fans auch demonstrieren, wie Fankultur aussieht. Also für mich ist es wirklich wichtig, am Samstag laut sein, mitmachen und Gas geben. Das ist wirklich essentiell für mich. Und jetzt freue ich mich schon wieder auf die Kommentare, die nicht verstehen, was der Unterschied zwischen den VW-Dauersubventionen und unseren 10%igen Anteilseignern ist. Also da wird es bestimmt wieder Leute geben, die mir jetzt erklären, naja, ihr kriegt da auch Kohle vom Porsche. Aber es ist nochmal ein bisschen anders gelagert. Sei es drum. Ich wollte das nur vorweg schicken. Es war mir einfach wichtig. Gut, Ausgangssituation. Also mir ist natürlich noch unser Spiel in der Hinrunde in Erinnerung. Bekomme ich immer noch Albträume von, wenn ich da zurückdenke. Und vergessen, Maximilian Arnold, der nach einem Stich, den er verspürt haben möge, die gelb-rote Karte für Atakan Karasor provoziert hat. Das war aus meiner Sicht eine der Hauptursachen, warum wir das Spiel beinahe verloren hätten. Klar, das Ding geht auch auf Sven Jablonski, aber ganz ehrlich, Arnold, er ist halt derjenige gewesen, der da geschauspielert hat. So, das muss man halt sagen. Und was mich auch noch stört, dass in der Zeit nach dem Wolfsburg-Spiel dieses Spiel immer wieder als Beispiel herangezogen wurde für schlechte Leistungen des VfB Stuttgart. Und aus meiner Sicht war das ein hochverdientes Unentschieden, ja, also wir haben Wolfsburg in jeglicher Statistik dominiert, XG 2,94 gegen 0,93, Ballbesitz 73% gegen 27%, Pässe pro Defensivaktion 5,1 beim VfB Stuttgart gegen 9,5 von Pressingmaschine Wolfsburg. Angriffe 49 zu 24, immer noch, glaube ich, unser Bestwert. Schüsse 17 zu 5. Ja, also ich bin überzeugt, ohne den Platzverweis hätten wir das 1 zu 2 niemals kassiert. Das fiel über Attas Raum, 5 Minuten nach der gelb-roten Karte. Ja, also für mich war das einfach damals absolut entscheidende Situation und deswegen finde ich es ein bisschen ungerechtfertigt, dieses Spiel immer aufzuzählen, wenn es darum geht, den VfB sozusagen an den Pranger zu stellen für die damalige Spielweise. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir es diesmal anlegen, aber da hieß es ja auch, okay, das ist alles gut und schön mit Ball, aber wenn am Ende nichts dabei rumkommt, also das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, der VfB Stuttgart hätte dieses Spiel vermutlich sogar gewonnen, aber auf keinen Fall verloren, wenn Atakan Karasor nicht vom Platz gegangen wäre. Das Gute ist, Sebastian, du weißt es natürlich auch, Maxi Arnold wird völlig überraschend für das Auswärtsspiel in Stuttgart ausfallen. Also das Five-Konzert hätte vermutlich safe Anton-Level erreicht, oder?
Ja, ich glaube schon. Also das hat sich nicht nur bei dir eingebrannt, sondern ich glaube ins kollektive VfB-Fan-Gedächtnis, weil ja sowas macht man halt einfach nicht. Und dass jetzt Maxi Arnold auf dem Platz gerade für die gegnerischen Fans nicht der allergrößte Sympath ist, ist klar, ist seine Spielweise. Und ich glaube, das kann man auch ein Stück weit akzeptieren oder tolerieren, aber die Aktion, die war einfach komplett daneben, auch mit dem Interview hinterher, das geht halt gar nicht und das hätte ein entsprechendes Feedback gegeben und die VfB-Fans wissen jetzt ja, wie man pfeift, also die können das.
Ich weiß gar nicht, ob man es mir anmerkt, aber das Spiel hat schon noch Narben hinterlassen bei mir, also jetzt müssen wir wirklich mal sportlich werden, ja. Ist wieder eine super wichtige Partie für uns. Wolfsburg liegt 5 Punkte direkt hinter uns, wir haben die große Chance, einen weiteren Konkurrenten auf Abstand zu halten. Normalerweise würde ich sagen, bloß nicht verlieren, aber ich möchte dieses Ding unbedingt ziehen. Ja, Leipzig muss am Freitag nach Augsburg, da gewinnst du auch nicht im Vorbeigehen. Freiburg spielt gegen St. Pauli, auch super schwer. Mainz auswärts gegen Heidenheim, das regelt Franz für uns, habe ich jetzt schon abgemacht. Ja, ja. Also das könnte echt ein super wichtiger Spieltag für uns sein, um eben diese Position zu festigen. Hast du denn irgendwas von Wolfsburg zuletzt mitbekommen, bevor ich jetzt hier weiter schwadroniere?
Na gut, ich habe natürlich letzte Woche das 0-0 im El Plastico gegen Leverkusen mitbekommen, was ja dann doch aller Ehren wert ist. Und ich war da ganz erstaunt, dass sie nur 5 Punkte hinter uns liegen, denn nachdem sie mit 2 Siegen ins Jahr gestartet sind, haben sie die letzten 4 Spiele ja auch nicht gewinnen können. Da waren viele Unentschieden dabei und eine Niederlage. Also das ist mir noch aufgefallen. Die kommen jetzt auch nicht gerade aus einer super starken Phase. Und was mir aufgefallen ist, Thiago Tomasch ist jetzt, hat gedauert, aber der ist angekommen. Und Hasenhüttl setzt auf ihn. Der hat 20 Einsätze, 5 Tore. Das ist echt gar nicht so schlecht. Also der ist mittlerweile fester Bestandteil in Wolfsburg und natürlich, dass neben Maxi Arnold auch noch Mähler ausfällt, der auch, glaube ich, super wichtig für Wolfsburg ist. Also die kommen dann schon ohne 2 sehr wichtige Stützen in ihrer Mannschaft.
Ja, ich habe auch das Gefühl, die straucheln gerade ein bisschen. Ja? Also Wolfsburg hatte ja von Ende Oktober bis Mitte Dezember eine richtig gute Phase mit 8 Pflichtspielen in Folge ohne Niederlage, aber danach konnten sie halt nur noch 2 Spiele gewinnen. Ja? In Hoffenheim und gegen Gladbach und danach folgte 1 Niederlage und 3 Unentschieden. Zugegeben, 3 ihrer letzten 4 Gegner stehen in der Tabelle auch noch über uns. Also das ist dann schon Qualität. Aber dennoch habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt vor Selbstbewusstsein strotzen. Also das macht ja was mit dir. 4 Spiele in Serie ohne Sieg. Das ist auf jeden Fall mal ein Faktor, den man mit bedenken sollte, finde ich zumindest. Worauf wir achten müssen, insbesondere ist natürlich Wolfsburgs Konterstärke da anzuführen. Ja, also die haben einfach eine Qualität entwickelt unter Hasenhüttl, die ging ihnen vor allem unter Kovac schon ein Stück weit ab, auch wenn er das selbst gern gesehen hätte von seiner Mannschaft. Sie konnten es nicht auf den Platz bringen. Liegt vielleicht auch an den Spielern, die er mittlerweile zur Verfügung hat in Wolfsburg, also in Amura und du hast es gesagt, Thiago Tomasch, sind da einfach absolute Finisher auf dem Platz. Und das siehst du ja auch, wenn du jetzt mal die geschossene Tore dir anschaust, da gibt's halt nur Bayern, Leverkusen und Frankfurt, die in der Bundesliga mehr Tore geschossen haben als Wolfsburg. Und Wolfsburg spielt unter Ralf Hasenhüttl einen sehr intensiven, pressingorientierten Fußball mit dem Ziel, dann eben durch schnelles Umschaltspiel und Variabilität erfolgreich zu sein. Ja, vorne spielen sie dann oft Mann gegen Mann und setzen dich wirklich früh unter Druck. Und hier wird es wichtig sein, dass wir dann auch mal lange Bälle hinten raus spielen, die aber natürlich nicht postwendend zurückkommen dürfen. Thema zweite Bälle. Ja, also da muss man, glaube ich, eine gute Balance finden, weil auch da ist Wolfsburg nicht allzu schlecht aufgestellt, was das angeht. Und auch wenn Wolfsburg schon durchaus eine offensive Ausrichtung hat, legt Hasenhüttl Wert darauf, eine Balance zwischen Angriff und Verteidigung zu halten. Und da sind sie auch sehr flexibel. Sie können im 4-2-3-1 oder im 3-4-3 spielen. Das machen sie eigentlich immer wirklich, wie gesagt, sehr fluide, machen das richtig gut. Und was man dann sagen muss, Hasenhüttl hat halt einfach Disziplin in den Laden gebracht, weil nur so funktioniert das halt, diese Balance zu halten. Ja, die können inzwischen leiden, das ist einfach so. Und du hattest ja früher bei Wolfsburg auch mal das Gefühl, wenn es mal nicht so läuft, dann sind das 11 beleidigte Diven, die über den Platz laufen und die Leistung nicht so abrufen können, die es eigentlich bräuchte, um eben nach vorne zu kommen. Und das hat Hasenhüttl bei denen einfach komplett rausbekommen. Das muss man so sagen. Ja. Und er betont auch immer wieder bei den Pressekonferenzen, dass ihm defensive Kompaktheit genauso wichtig ist, wie offensiv gefährlich zu bleiben. Und ich finde, das siehst du auch in Wolfsburg spielen. Ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast, aber ich finde, das ist schon, also die Handschrift von Hasenhüttl ist erkennbar.
Also ganz klar, man sieht, was er mit der Mannschaft vorhatte und er hat es, glaube ich, auch umgesetzt. Er hat auch die Spieler dafür bekommen und das sieht jetzt nicht immer toll aus, aber ich glaube dann für den Gegner doch schon sehr schwer zu bespielen. Also sie haben fast immer die Balance, wie du gesagt hast, aus Offensive und Defensive und arbeiten halt auch entsprechend viel, um diese Balance halt zu halten übers Spiel und das macht es natürlich dem Gegner total schwer und das ist auf jeden Fall der Verdienst von Ralf Hasenhüttl.
Ja, also wir dürfen uns da auf einen aggressiv spielenden Gegner freuen, der sowohl über die Flügel als auch durch das Zentrum Angriffe initiieren kann und aufpassen, Wolfsburg hat Standards drauf. Also klar, Maxi Arnold wird jetzt fehlen, aber sie haben auch noch andere Kandidaten, die da einen guten Ball spielen können. Also da müssen wir aufpassen. Wir sind ja da durchaus anfällig. Also ich erinnere da nur an das 2:1 in Dortmund. Fiel ja auch nach einer Ecke und eine gefährliche Situation gab es auch noch nach einem weiteren Eckball. Also da müssen wir wirklich wachsam sein. Und für uns sind eigentlich drei Dinge wichtig am Samstag, würde ich jetzt sagen. Das ist zum einen Pressingresistenz, Umschaltspiel und Effizienz. Ja, ich will das noch ein bisschen ausführen, wenn ich darf. Ja, jetzt habe ich mich so schön drauf vorbereitet, jetzt möchte ich es auch sagen. Also wir brauchen aus meiner Sicht einen ruhigen Spielaufbau, heißt Dreieraufbau mit einem tiefen Sechser, um Überzahl gegen Wolfsburgs Pressinglinie zu schaffen. Die Außenverteidiger, die dürfen hochschieben, um Wolfsburgs Flügelspieler zu binden und dann eben auch das Zentrum zu öffnen. Ich hoffe, man versteht das einigermaßen, was ich damit sagen möchte. Und wenn wir vorne niemanden haben, der lange Bälle ablegen oder festmachen kann, dann bitte mutig und präzise hinten raus kombinieren. Denn ich sag's nochmal, die langen Bälle, die kannst du riskieren, wenn sie ankommen. Ansonsten ist das wirklich eine Stärke von Wolfsburg, diese zweiten Bälle zu erobern und dann geht sofort die Post ab. Also das kann wirklich böse ins Auge gehen. Dann haben wir schon gesagt, Wolfsburgs Pressing ist intensiv, aber du kannst das zum Beispiel durch Anlocken und dann schnelles, vertikales Spiel in die Tiefe überspielen. Das geht. Da sind sie auch, ich möchte nicht sagen anfällig, aber das ist ein Mittel, um dass du dabei haben solltest in deinem Werkzeugkasten, um auch so ein bisschen Varianz reinzubringen. Also du kannst natürlich nicht nur mit langen Bällen arbeiten, du kannst nicht nur mit aufdrehenden Sechsern arbeiten, du musst da eine gewisse Vertikalität auch reinbringen. Sie sind anfällig für schnelle Tempowechsel, ist eigentlich perfekt für Führich, Mio oder Leveling. Ja, die müssen meiner Meinung nach auf dem Platz stehen. Mhm. Ja, und weil Wolfsburg eben hart presst, müssen wir in den richtigen Momenten mit Tempo hinter die Abwehr stechen. Und das können wir eigentlich. Ja, also das ist eigentlich eine Qualität unter Sebastian Hünnes. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir das auch diesmal sehen werden. Die Flügel, da bin ich mir sicher, die werden ein Schlüssel in diesem Spiel sein. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, Amura und Tomasch, die musst du irgendwie vom Tor weghalten. Und dann hast du ja vorne auch noch Wind, der da abhängt. Ja. Und der ist ja auch super gefährlich. Der fällt ja nie auf und auf einmal schießt er dir irgendwie zwei Buden rein. Und du fragst dich, Alter, was geht denn jetzt eigentlich gerade ab? Den habe ich überhaupt nicht mehr wahrgenommen auf dem Feld. Also das ist nicht leicht zu verteidigen, das kann man schon mal sagen. Also ich würde es so zusammenfassen, kompakt, aber flexibel. So ja, so würde mein Matchplan aussehen. Ja, also ich habe mir natürlich auch dann Gedanken gemacht, mit welcher Formation würde man spielen. Und da finde ich so ein 3-4-2-1, das kannst du probieren. Oder du setzt halt auf das altbewährte 4-2-3-1, kannst du auch machen. Aber mit dem 3-4-2-1, wir können ja nachher beim Startelf-Tipp da auch drauf eingehen, kannst du das Pressing halt aushebeln und durch halt schnelles Umschaltspiel die hochstehende Abwehrreihe von Wolfsburg attackieren. Das finde ich eigentlich ganz reizvoll. Und wir haben ja gezeigt, dass wir durchaus mit einer Fünferkette spielen können. Also gegen Dortmund war das ja durchaus erfolgreich. Eins noch. Es macht auch gegen Wolfsburg Sinn, deren hohes Tempo zu kontrollieren. Ja, das haben wir am letzten Spieltag gesehen, wie das gehen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir Fans im Stadion vielleicht mal leiden müssen. Ja, und da wäre es natürlich schön, da erinnere ich nochmal an Dennis Undav, der ja da auch schon an die Fans appelliert hat, wenn wir dann trotzdem einfach uns das Raunen sozusagen abgewöhnen und das akzeptieren. Also wir müssen das im Hinterkopf haben, das kann wirklich ein gangbarer Weg sein, das Ganze zu entschleunigen. Und dann sieht das nicht immer schön aus. Aber ich habe es gerade eben gesagt, Tempowechsel, das ist ein Schlüssel. Ja, aber die Präzision dann, wenn die Tempoverschärfung kommt, die ist essentiell. Das heißt, wenn du dann Spieler auf dem Feld hast, die schon Probleme damit haben, wie die Zuschauer jetzt auf ihre Passqualität reagieren, dann könnte es sein, dass die Vertikalität auch drunter leidet. Ich weiß, ich verlange da sehr viel von mir. Nicht nur von euch, von mir
selbst. Es ist nicht immer einfach, ne? Also wenn es dann auf dem Platz dann doch etwas zäh aussieht, sich dazu beherrschen. Aber wir können es ja mal versuchen.
Wir können es mal versuchen, absolut. Und einen Hinweis muss ich auch noch geben. Bitte Maxi, Josh, Ange und auch Finn sollte er spielen. Denkt dran, ihr habt 4 gelbe Karten und mir wäre es ganz recht, wenn wir nächste Woche gegen Hoffenheim nicht auf Angelo Stiller, Josh Wagnermann und Maxi Mittelstädt verzichten müssten. Also passt auf, wir brauchen euch noch.
Ich freue mich tatsächlich aufs Spiel und ich gehe fest von einem Heimsieg aus. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Also die Heimspielbilanz vom VfB gegen Wolfsburg ist ja eher durchwachsen. Ich glaube, die letzten 3 Spiele waren ein Sieg, Niederlage und Unentschieden, aber ich bin total optimistisch.
Also das schlimmste Heimspiel, das ich je gesehen habe, fand unter, surprise, surprise, Bruno Labbadia statt. Es war eines seiner letzten Spiele, dieses unsägliche 0-1. Du wirst dich erinnern, mit Schrecken.
Ja, ich habe es, glaube ich, verdrängt, aber ja.
Sehr gut, ja. Ich beneide dich darum. Gut, kommen wir zu den Players to Watch. Konstantinos Kouyarakis, 21-jähriger Innenverteidiger mit äußerst schlechten Schauspielqualitäten. Du erinnerst dich?
Ja, der das ist mir auch schlecht im Gedächtnis geblieben vom Hinspiel. Also bin er auch kein großer Fan geworden, muss ich sagen.
Das war der, der sich, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube von Dennis Undaff getreten fühlte und dann so theatralisch zu Boden sank und man sah halt, okay, da ist halt nichts passiert. Das war komplett absurd. Sei es drum. Kouyarakis ist aber ein guter Verteidiger. Antizipiert gut, ist ein cleverer Verteidiger, der kann einfach Angriffe frühzeitig unterbinden, weil er gut antizipiert. Das macht er wirklich gut, muss man sagen. Er hat eine sehr körperliche Spielweise. Das gilt für die Luftduelle und für die Bodenzweikämpfe. Er hat ein gutes Tempo, auch eine gewisse Agilität. Ja, er ist nicht super, super schnell. Also ist so ein Innenverteidiger, der so knapp die 33 km/h kratzt. Aber die Agilität macht ihn schon ein Stück weit aus. Mit Ball ist er ordentlich unterwegs, würde ich sagen. Er hat einen starken linken Fuß, baut dann durchaus auch präzise auf. Er kann dir aber auch einen langen Diagonalball liefern. Also Thema Amura und Tomasch wieder. Also das kriegt er auch hin. Also da müssen wir aufpassen. Dennoch, wenn er den Ball am Fuß hat, könnte das ein Pressing-Auslöser sein für unsere Anläufer. Ja, weil Wolfsburg spielt ja in der Regel mit einer Viererkette und im Aufbau läuft das Ganze dann ähnlich wie bei uns über 2 Innenverteidiger und einen tiefen Sechser. Und ich glaube, dass Kouyarakis da dir auf jeden Fall was anbietet, ja, wenn du versuchst, sozusagen das Aufbauspiel der Wolfsburger zu stören. Der andere ist natürlich Mohamed Amura. Ja. Da haben sie echt einen absoluten Volltreffer gelandet, muss man sagen. Ja, 24 Jahre alt, kann als Neuner und als Außenstürmer eingesetzt werden. 19 Spiele für Wolfsburg, 8 Tore, 8 Vorlagen. Das ist schon wirklich stark. Und eigentlich haben wir im Hinspiel ja schon alle Stärken von Amura zu sehen bekommen. Ja, der hat eine brutale Geschwindigkeit. Diese Geschwindigkeit, muss man sagen, ermöglicht es ihm, Verteidiger wirklich im 1 gegen 1 zu überlaufen. Ja, also das siehst du, wenn du dir das Spiel gegen Stuttgart nochmal anguckst, auf der linken Außenbahn 3-4 Mal, wie er da einfach mit seinem Tempo unsere gegen, also Josh Wagnermann dann auf der rechten Seite, oder ich weiß gar nicht mehr, ob es Stergio dürfte nicht gespielt haben, aber auf jeden Fall auf der rechten Seite die Leute einfach überläuft. Du kommst nicht mehr hinterher. Und der ist auch der entscheidende Konterspieler für Hasenhüttl einfach. Ja, exzellente Ballführung, insbesondere in engen Räumen, macht er super. Er hat einen guten Abschluss, ist sowohl von innerhalb wie auch von außerhalb des Strafraums gefährlich. Und was ihm natürlich so ein Stück weit abgeht, ist die körperliche Präsenz. Ja, der ist 1,68 groß, wiegt tatsächlich nur 61 Kilo. Wow, ich habe mehrfach jetzt nochmal die Daten durchforstet. Und natürlich fehlt ihm dann so eine physische Stärke ein Stück weit. Aber dennoch, ja, sollte man ihn da nicht unterschätzen, weil er geht gern in die Tacklings und es gelingt ihm auch immer wieder, Bälle zu halten und dann im richtigen Moment zu verteilen. Ja, also er sucht da wirklich die Lücken zwischen den Verteidigern und spielt die Bälle präzise dorthin durch. Also wirklich ein guter Spieler. Auf den müssen wir aufpassen. Der wird ein Schlüssel sein für das Spiel gegen Wolfsburg.
Ja, und grundsätzlich ist ja die Offensive von Wolfsburg dann gut aufgestellt mit Tomasch und Amoras. Du hast einfach die 2 schnellen, technisch starken Spieler und in der Mitte halt dann den super coolen Wind, der halt sobald der Ball irgendwie vor den Fuß fällt, meistens was Gefährliches damit anstellen kann. Also da werden wir wirklich aufpassen müssen. Und dann ist es auch nahezu unmöglich, dass Wolfsburg nicht zu Chancen kommt, behaupte ich mal. Also das wird passieren.
Das wird passieren. Auch da müssen wir wieder leidensfähig sein. Das ist auf jeden Fall so. Und das wird vermutlich kein Kantersieg von uns. Ja, das wage ich jetzt schon mal zu prognostizieren. Aber da kann schon was gehen. Mit wem ist die Frage? Wir blicken auf die Ausfallliste. Da gab es ja durchaus diverse Schweißperlen auf den diversen Stirnen. Ist das der Plural? Ja. Der VfB-Fans. Also Dennis Undaff zu Beginn der Woche erkältet. Aber jetzt wieder voll im Mannschaftstraining, sollte zur Verfügung stehen. Nick Woltemade ist gesund, Josh Wagnermann ist gesund, Enzo Mio, die kleine Zerrung war schon gegen Dortmund kein Thema mehr. Justin Diehl ist im Mannschaftstraining, ja, könnte eine Option sein. Wir wissen es noch nicht genau, die Pressekonferenz fand noch nicht statt. Bei Jakob Brun-Larsen war es so, gegen Dortmund fiel er aus. Zu Beginn der Woche hat er im Kraftraum trainiert, inzwischen ist er auch wieder auf dem Platz, also könnte auch zur Option werden. Und dann haben wir noch Nico Nate, der mit dazugekommen ist, auch erkältet, also da geht offensichtlich gerade ein Virus um beim VfB Stuttgart.
Ja, nicht nur beim VfB, ich glaube im ganzen Stuttgarter Umfeld geht das rum.
Und Nico hat es halt auch erwischt, also bei ihm sehe ich eher schwarz für den Spieltag jetzt am Samstag. Ja, Amin Aidakir gibt's auch noch kein Update, Zerrung im Oberschenkel, ihr wisst es. Da hieß es mal, man hätte Wolfsburg im Blick. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also ich glaube nicht, dass er ein Kandidat für die Startelf sein wird. Vielleicht sitzt er auf der Bank, aber mit ihm würde ich jetzt nicht zwingend rechnen. Luca Raimund, El Bilal und dann Axel Sagadou fallen weiterhin aus. Bei El Bilal, ihr werdet es gesehen haben, ging auf Social Media viral. Mhm. Er trainiert mit Ball und ist da auch mit Sicherheit auf einem guten Weg, aber ich sehe ihn jetzt noch nicht im Februar wieder im Trikot mit dem Brustring über die Plätze dieser Welt zu flitzen. Gut, Startelf-Tipp, Sebastian.
Ja.
Das wird spannend.
Das wird spannend. Und ich würde die Defensive genauso aufstellen wie gegen Dortmund, weil mir das einfach sehr gut gefallen hat.
Also mit der Dreierkette, respektive Fünferkette?
Ja, genau.
Ja, also dann hättest du Henrik Chabot Stergiou. Mhm. Und auf die Flügel würdest du dann Mittelstädt und Leveling wieder stellen.
Genau.
Dann hast du praktisch ein kompaktes Zentrum aus Stiller, Karasor und Mio. Und vorne der Undav und Führig.
Ja, eigentlich schon.
Also ich überlege halt bei Dennis Undav, der konnte mich nicht gänzlich überzeugen gegen Dortmund. Jetzt wissen wir vielleicht auch warum, weil er offensichtlich eine Erkältung schon mit sich rumschleppte. Mhm. Vielleicht geht es ihm jetzt besser und er kann ein bisschen mehr zeigen. Aber die Frage ist halt, wen stellst du sonst da rein? Also du hast ja noch zwei Optionen. Die eine nennt sich Demirovic, die andere nennt sich Woltemade. Bei Woltemade könnte man ja annehmen, okay, der kann uns vielleicht den einen oder anderen Ball mal festmachen. Allerdings, also was er gut kann, ist die Bälle zu halten, wenn man ihm diesen Ball in den Fuß spielt. Aber hoch anspielen ist nicht immer
schwierig,
besonders sinnvoll. Was natürlich absurd ist bei seiner Körpergröße, aber ist halt so. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf, Sebastian. Spielen wir mit Undav oder wechseln wir vorne den Neuner?
Also ich würde Dennis nochmal die Chance geben. Klar, das war jetzt gegen Dortmund nicht ganz so toll und die Riesenchance liegen lassen, aber ich denke, er hat das Vertrauen verdient. Und wenn er wirklich hundertprozentig fit ist, würde ich ihn aufstellen. Andererseits, man weiß auch, so ein Schnupfen oder eine Grippe, die ist ja auch nicht innerhalb von 3 Tagen weg. Also er muss halt wirklich 100% fit sein und nicht irgendwie leicht angeschlagen, weil dann würde ich tatsächlich eher mit Demirovic spielen. Aber ich...
Also überlass das dir. Danke, weil ich nehme tatsächlich Demirovic. Ich weiß, okay, da werden einige jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber für mich ist es auch der bessere Anläufer. Und deswegen würde ich gerne mit Demirovic starten, sage ich dir ganz ehrlich. Ich bringe Undav gerne von der Bank, aber ich setze auf Demirovic. Und wie gesagt, ich würde mir dann auch diese Anpassung vorbehalten. Das ist jetzt nicht, macht jetzt nicht so viel aus, ob du jetzt mit einem 3-5-2 spielst wie gegen Dortmund oder mit einem 3-4-2-1, aber so ein bisschen strukturierst du schon nochmal um. Also die Dreierkette haben wir ja gesagt, Stergiou, Chabot und Hendricks, und dann hast du halt wirklich so ein breites Mittelfeld, wenn du verstehst, was ich meine, mit Leveling, Karasor, Stiller, Mittelstädt, ja, die natürlich dann gerade die Außen immer unterschiedliche Höhen einnehmen, aber das ist im Endeffekt so deine Mittelfeldachse, und vorne hast du dann etwas kompakter und enger zusammen, Mio und Führig, Enzo über den rechten Halbraum, Chris über den linken, natürlich mit Tendenz dann auch eher auf den Flügel rauskippend, und vorne hast du dann Demirovic. Und das Gute ist, wenn Wolfsburg aufbaut, kannst du halt mit Mio, Führig und Undav-Druck aufbauen. Das ist das eine. Und das andere ist, selbst wenn du jetzt das Spiel wieder entschleunigen willst, wie ich es gesagt habe, und du auf Mittelfeldpressing setzt, dann ziehst du halt die drei von mir genannten etwas zurück, könntest immer noch mit Ennis vorne anlaufen und stellst halt wie gegen Dortmund die Sechser mit Mio und Führig zu. Das hat hervorragend geklappt. Also ich würde mir da diese Flexibilität ein Stück weit wünschen. Ja, also ich bin wirklich gespannt, wie Sebastian Hoeneß dieses Spiel angeht, weil es wird intensiv und es wird auch hart umkämpft sein. Und da bin ich jetzt einfach gespannt, ob Sebastian Hoeneß seiner Mannschaft jetzt zutraut, so einen Schlagabtausch mitgehen zu können.
Ja, die Herangehensweise wird wirklich spannend werden, aber ich denke, in einem Heimspiel gegen Wolfsburg solltest du eigentlich dann so dein VfB-Trademark-Spiel auf den Platz bringen wollen und nicht auf Konter setzen. Und ich bin mal gespannt, ob der VfB insbesondere die linke Seite von Wolfsburg attackieren wird, weil wir haben ja angesprochen, Mähle fehlt. Und ja, wie ich das gelesen habe, gibt es im Kader mehr oder weniger kein 1:1 Ersatz für ihn. Der letzte Linksverteidiger war wohl Cesiger, der zu Augsburg gewechselt ist.
Es gibt einen, Yannick Gerhardt.
Ja, genau, der alles spielen kann.
Und auch gegen uns immer gerne trifft.
Ja, leider. Mhm. Und das andere wäre, glaube ich, Kilian Fischer, der die Seite wechseln könnte. Aber auf jeden Fall wird das so oder so eine Notlösung sein. Und da bin ich mal gespannt, ob der VfB versucht, da gerade über die rechte Angriffsseite irgendwas besonders zu kreieren.
Was dann wieder mehr für Wagnermann spräche.
Ich habe ja auch überlegt.
Aber ich weiß nicht. Wir legen uns jetzt fest. Ich gehe es noch einmal durch. Nübel im Tor ist klar. Stergio, Chabot, Hendricks, die Dreierkette. Dann Leveling und Mittelstädt über die Außen. Karasor und Stiller ist klar. Doppelsechs. Und dann haben wir vorne die Offensiven, wenn man so möchte. Mio, Führich und Dimirovic. So. Transfer-Update Quickie. Sage ich gleich mit dazu, weil ich bin noch nicht ready für die nächsten Transfer- und Kader-News. Nee. Deshalb heute wirklich nur ein Quickie. Versprochen. Und wir beginnen mit Angelo Stiller, der ja vor kurzem seinen Vertrag vorzeitig verlängerte. Die Stuttgarter Nachrichten, respektive Stuttgarter Zeitung, die waren sich sicher, Ausstiegsklausel gibt's nicht. Wir konnten uns, glaube ich, damals schon nicht so ganz vorstellen, dass er gar keine Klausel im Vertragskonstrukt haben wird. Und jetzt kommen die Infos so langsam rein. Die Brüder hier von der Sportbild haben wohl jetzt gesteckt bekommen, dass Stiller eine Ausstiegsklausel habe, die aber erst ab der Transferperiode im Sommer 2026 aktiviert werden kann. Und diese soll bei 40 Millionen Euro liegen. Überrascht mich persönlich überhaupt nicht. Wie sieht's bei dir aus?
Meine Überraschung hält sich auch in Grenzen. Genau das hatten wir ja angesprochen, dass es für einen VfB überhaupt gar keinen Sinn macht, jetzt zu verlängern und ihm dann mehr Gehalt und eine Ausstiegsklausel reinzuschreiben, die sofort gilt. Also das hätte 0,0 Sinn gemacht und wir haben ja drüber spekuliert, ob dann diese Ausstiegsklausel erst ab 2026 gültig sein könnte. Und so scheint es ja zu sein und ich finde, das macht dann für beide Seiten durchaus Sinn.
Ja, für mich ist es ein fairer Deal. Also du hast die Sicherheit, Stiller bleibt bis 2026, er wird nicht in diesem Sommer gehen. Und wenn er in diesem Sommer gehen wollen würde, kannst du halt die Ablöse frei verhandeln. Also du hast da alle,
alle Trümpfe in der Hand. Genau, so, das muss man auch nochmal festhalten. Nur weil keine Ausstiegsklausel jetzt dann drinsteht, kann der Spieler natürlich trotzdem wechseln. Ja, aber der VfB kann halt auch irgendwelche astronomischen Forderungen stellen.
Ja, und du weißt, okay, ab 2026 sind die 40 Millionen safe. Damit wissen alle Seiten, woran sie sind. Klar, jetzt gibt's bestimmt Marktwert-Expectations bezüglich Stiller. Aber ganz ehrlich, ich will erst mal sehen, dass für Stiller weit mehr als 40 Millionen Euro gezahlt werden. Ja, also wenn, dann kommt's aus England. Ja, also ich wüsste halt, also ich bin ein bisschen skeptisch, ob England der richtige Markt ist für Angelo Stiller. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich kann es ja nicht so richtig sagen, warum ich in diese Richtung gehe. Ich glaube tatsächlich, Angelo Stiller würde gern zum FC Bayern irgendwann mal wechseln. Barcelona war ja auch mal Thema, da habe ich jetzt Infos mitgenommen, so möchte ich es mal sagen, dass das Interesse nicht wirklich so groß war, wie das behauptet wurde. Also ich drücke das mal ganz, ganz vorsichtig aus. Aber klar, du weißt jetzt noch nicht, was passiert, aber dennoch finde ich jetzt erstmal diesen Deal völlig in Ordnung, weil du hast die Planungssicherheit mit Angelo Stiller für die kommende Saison, kannst dich natürlich dann auch auf einen Abgang vorbereiten. Kannst sozusagen vorarbeiten. Und dann, wenn es denn weiter so gut läuft für Angelo Stiller, kann er halt 2026 für 40 Millionen gehen, was ich auch total fair finde unter den Voraussetzungen. Und für alle, die vielleicht sich die Frage stellen, ja, warum haben die den Vertrag überhaupt verlängert? Der hat ja noch bis 2027 Vertrag gehabt. Und wenn er dann 2026 gehen kann, hätten wir doch da auch frei verhandeln können. Also zum einen, das haben wir ja beim letzten Mal schon erklärt, bist du dann im letzten Vertragsjahr, das drückt die Ablösesumme ein Stück weit. Das ist einfach so. Und zum anderen hat der VfB Stuttgart auch einen gewissen Handlungsdruck gehabt, weil Angelo Stiller halt ein Spieler war, der beim VfB eher wenig im Vergleich zu den anderen Topverdienern verdient hat, also unter 2 Millionen Euro. Und ich glaube, es ist wirklich schwer zu verargumentieren, dass dann ein Jamie Leveling halt mehr als das Doppelte verdient als du. Ja, und dann kriegst du einen gewissen Unfrieden rein in den Kader. Und da musst du halt wirklich aufpassen. Also musst schon gucken, dass deine absoluten Leistungsträger, deine wichtigsten Spieler auch in der Gehaltstabelle relativ weit oben stehen. Und ich vermute mal, das wird der neue Berater, ja, Fabian Wohlgemuth, dann auch klar gemacht haben. Also so können wir nicht weitermachen. Und dann hat man sich auf diesen Deal geeinigt und ich kann mit dem ganz gut leben. Ja, also ich frage jetzt nochmal dich abschließend, wie viele Tore müsste denn Angelo Stiller schießen, um 2026 über die 40 Millionen zu kommen? Also angenommen, es gäbe keine Ausstiegsklausel, ja, was müsste er machen, um über die 40 Millionen zu kommen, deiner Meinung nach?
Ich habe mal in seine Statistiken reingeguckt und dabei ist mir aufgefallen, wenn er am Samstag aufläuft, bevor wir schwer ausgehen, dann macht er sein 100. Bundesligaspiel. Und weißt du, wie viele Tore er bislang erzielt hat?
Für den VfB?
Nee, insgesamt. In 99 nee. Bundesligaspielen.
Also für den VfB waren es, glaube ich, 2 oder 3, oder?
Maximal. Also er hat auf jeden Fall in 99 Bundesligaspielen 4 Treffer erzielt. Er trifft also Stand jetzt dann in jedem 25. Spiel ungefähr. Das müsste dann deutlich mehr werden, finde ich, damit man dann drüber spekulieren kann, ob die Ablösesumme weit über 40 Millionen ist. Wir wissen, er hat seine Qualitäten, er hat viele Qualitäten. Die Torgefährlichkeit und der Abschluss ist jetzt noch nicht darunter. Und das ist, denke ich, so ein Ding, wenn er regelmäßig treffen würde und immer pro Saison dann seine 5, 6 Buden macht. Ich glaube, dann ja, können wir drüber reden, dass es dann weitaus mehr als 40 Millionen sein könnten, aber aktuell fehlt das halt noch ein bisschen, dieses Asset.
Was man natürlich nicht vergessen darf, das möchte ich nicht hinten runterfallen lassen, natürlich sind auch die Assists super wichtig.
Ja.
Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir bei dem Jahresrückblick, den wir im Dezember gemacht haben, festgestellt haben, dass es gar nicht so viele Assists sind. Das ging jetzt im Januar ein bisschen nach oben, da hat er ein paar gute Spiele gezeigt, auch ein paar gute Pre-Assists geliefert. Das fällt natürlich mit in die Wertung rein. Also du musst nicht nur anschreiben in Form von einem Tor. Es reicht auch immer, wieder gut vorzubereiten oder wie gesagt, den Pre-Assist zu liefern. Da ist ja schon auch gut, aber ist für mich immer noch nicht die Top-Top-Liga. Und dann ist die nächste Frage, die ich mir halt immer stelle in Bezug auf Angelo Stiller. Ist das die perfekte Symbiose Stiller und Hoeneß? Ja, also funktioniert das nur, wenn die beiden zusammen sind? Mhm. Oder funktioniert ein Angelo Stiller auch ohne einen Sebastian Hoeneß? Es gibt ja durchaus so Spieler, die einfach diese Bindung zum Trainer unbedingt brauchen. Und dann bin ich wieder bei Perspektiven und könnte mir vorstellen, dass sollte Sebastian Hoeneß den Verein irgendwann mal verlassen, auch ein Angelo Stiller ein ähnliches Domizil aufsuchen wird wie der Coach, weil das könnte sehr gut harmonieren, so möchte ich mal ausdrücken.
Gut möglich. Übrigens, Fun Fact, in 13 DFB-Pokalspielen, die Angelo Stiller bestritten hat, hat er 2-mal getroffen.
Also Pokalspieler, sehr gut. Ja. Dann wissen wir schon, wer im Halbfinale und im Finale ganz wichtig sein wird für uns. Ja. Josh Wagnermann, bei Josh gibt's keine News. Und das ist eigentlich die News, weil wir haben ja schon vor Wochen, also vor Bild und Co., just saying, darüber gesprochen, dass Josh Wagnermann gerne seinen Vertrag beim VfB verlängern würde. Die gesendeten Signale, die waren eigentlich relativ eindeutig, aber es passierte erstmal nichts. Also das heißt nicht, dass sie nicht miteinander gesprochen haben, beide Seiten, aber es wurde kein Vollzug gemeldet. So, und nun ist es halt so, dass Joshs Vertrag nur noch bis 2026 läuft. Heißt, wenn wir nicht mit ihm verlängern, könnten wir nur noch in diesem Sommer Geld mit ihm verdienen. Was würdest du denn jetzt machen? Verlängern oder abgeben?
Also, ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, über die Frage. Und er ist erst 24 und er hat sicherlich noch Potenzial. Ich habe allerdings so ein bisschen den Eindruck, dass seine Entwicklung beim VfB stagniert. Und jetzt muss man natürlich sich fragen, stagniert die dauerhaft oder ist es halt irgendwie so ein Entwicklungsloch, aus dem er dann wieder rauskommt? Aber ich habe mich durchgerungen zu der Meinung, wenn im Sommer ein gutes Angebot für Josh Wagnermann reinkommen sollte, dann würde ich mir das anstelle von Fabian Wohlgemuth ganz genau angucken und dann vielleicht mich dran machen, die rechte Seite beim VfB neu aufzustellen. Weil also Pascal Stenzel hat seinen Kaderplatz, aber man merkt ja auch, in den letzten Spielen spielt er keine große Rolle mehr. Und vielleicht ist es Zeit für einen Umbruch auf der rechten VfB-Seite.
Also realpolitisch würde ich jetzt sagen, okay, aktuell läuft es nicht so, wie ich mir das gewünscht habe für Josh Wagnermann im VfB Stuttgart. Du hast es schon gesagt, verletzungsanfällig, hat immer wieder Leistungsschwankungen drin, aber ja, wenn ich das jetzt mal emotionaler bewerte, eigentlich sachlicher, ist gar nicht emotionaler, dann sehe ich halt immer noch einen der besten Rechtsverteidiger der Bundesliga. Also diese Anlagen bringt der halt einfach mit. Und da bin ich genau bei dir, man weiß halt nicht so genau, an was hakt es jetzt. Also es sind mit Sicherheit auch Verletzungen, die ihn immer wieder zurückgeworfen haben. Dann auch eine gewisse Überspieltheit, das darf man auch nicht unterschätzen. Also diese Belastung, die er ja zum Beispiel im Dezember und Januar hatte, die kannte Josh Wagnermann einfach noch nicht. Ja? Und da ist es vielleicht dann auch normal, dass ein Spieler mal durch ein Tal geht und nicht ganz so performt, wie man sich das wünscht. Es ist halt eine Frage der Konditionen am Ende für mich. Also wenn jetzt Josh Wagnermann auch darauf pocht, über 4 Millionen beim VfB verdienen zu wollen, dann würde ich mir schon sehr stark darüber Gedanken machen, ob ich diesen Deal eingehen will. Aber wenn das ein humanes Gehalt ist, Ja, und ohne Ausstiegsklausel, dann bin ich da durchaus bereit zu sagen, hey, verlänger den Vertrag, weil es ist halt super schwer, diese Position mit den Entwicklungsfeldern, die Josh Wagnermann mitbringt, zu besetzen. Also da ist halt so viel da bei ihm, diese Physis, dieses Tempo, die Qualität auch gegen den Ball. Ich weiß, alle denken jetzt zurück an das Spiel gegen PSG, aber da gibt's ja genügend andere Beispiele, wo er gezeigt hat, was er drauf hat. Auch die Abschlussqualität, die er durchaus schon gezeigt hat, das ist ja alles in ihm, ja. Und der hat das Potenzial zu explodieren. Also ich sehe bei ihm schon noch diesen Step hin, den auch ein Leveling gemacht hat unter Hoeneß. Das ist für mich da. Und es wäre halt so bitter, wenn der jetzt irgendwo hinwechseln würde und der würde halt nicht, weiß ich, nach Bochum gehen oder so, sondern, keine Ahnung, geht er nach Frankfurt oder sonst irgendwo hin und dann eskaliert er da komplett. Das ist halt einfach in ihm drin, ja. Und ich würde mir wünschen, wir sind etwas geduldiger, verlängern den Vertrag nochmal, aber es ist für mich wirklich abhängig davon, welche Konditionen sozusagen die Wagnermann-Seite aufruft. Und da habe ich natürlich keine Infos drüber, aber damit steht und fällt es für mich am Ende.
Genau, einmal die Forderung des Spielers bzw. seines Managements und halt, wie gesagt, auch wenn du im Sommer Angebote für ihn bekommen solltest und die sind halt irgendwie übertrieben hoch, dann würde ich mir auch überlegen, ob ich dann nicht vielleicht lieber das Geld nehme als den Spieler.
Ich glaube, wir werden da etwas geduldig bleiben müssen und werden dann sehen, wie es weitergeht. Gut. Nächstes Thema, mein Lieblingsthema, Sebastian. Immer wieder verschoben, jetzt war es soweit. Ich habe sogar beim Sportvorstand mal angefragt, was er mir über Robin Trost sagen kann. Mhm. Ja, Fabian Wohlgemuth wurde im Sommer, das wisst ihr, zum Sportvorstand befördert. Christian Gentner rückte im November als Sportdirektor nach. Aber die große Frage, wer ersetzt denn nun Gente als Leiter der Lizenzspielerabteilung? Und die Antwort, Sebastian, lautet niemand.
Oh, okay.
Die Aufgaben, die Christian innehatte, werden verteilt. Klar, einige Aufgaben wird er halt trotz der Beförderung als zum Sportdirektor auch weiter ausüben, ist ja klar. Und dann gibt's ja auch noch Markus Rüth, an den können sich vielleicht auch noch ein paar erinnern, der vor allem administrative Aufgaben beim VfB in seiner Rolle als Direktor Sportorganisation erfüllt. Und seit dem 1.1. gibt es einen Leiter Lizenzbereich und das ist Robin Drost. Ja, und jetzt kommt's, das wird viele erstmal überraschen, glaube ich. Robin Drost ist erst 30 Jahre alt, also noch sehr, sehr jung. Aber Fabian Wohlgemuth hält wirklich große Stücke auf ihn. Die beiden kennen sich aus der gemeinsamen Zeit in Paderborn. Dort war er unter anderem als Jugendtrainer und im Scouting tätig. Er war Leiter der Lizenzspielerabteilung und zuletzt eben sportlicher Leiter beim SC Paderborn. So, und nun verstärkt er das Team um Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner und Markus Rüth. Und ich sag mal so, seine Kerngebiete, also so richtig genau kann ich das jetzt auch nicht definieren, ja, aber seine Kerngebiete sind die Spielanalyse und die Administration, ja, und genau hierbei wird er den VfB auch unterstützen, ja. Also, was ich immer wieder gehört habe, Trost ist jemand mit einer sehr hohen Fußballkompetenz, aber auch mit sehr guten Managerfähigkeiten.
Ja, also, ja, das klingt ja spannend, weil jetzt die Spielanalyse ist ja der komplett sportliche Bereich und Administration eigentlich das komplette Gegenteil. Also dann geht es da vielleicht um Vertragsgestaltung oder sonst was und dass da jemand ist, der noch so jung ist und beides mitbringt, klingt total spannend.
Ja, also viel mehr kann ich darüber nicht sagen. Also es klingt, wie du sagst, sehr, sehr interessant. Einfach nach einem zukünftigen Sportvorstand, würde ich fast schon sagen. Ja, also Fußballkompetenz und Managerfähigkeiten zu vereinen. Zack, hast du eigentlich einen Sportdirektor oder einen Sportvorstand. Ja. Also das finde ich wirklich so perspektivisch auch interessant, dass man da vielleicht mittelfristig plant, ähnlich wie man es ja auch mit Christian Gentner gemacht hat, den man eben dann aufgebaut hat zum Sportdirektor. Ja, und was er auch vorzuweisen hat, der Robin Trost, ist zum Beispiel das Ausbildungsprogramm Management im Profifußball, das die DFL und der DFB ja anbieten. Ja, das hat er erfolgreich durchlaufen. Also ich bin wirklich gespannt, wie er sich entwickelt und hoffe, dass wir den Herrn Trost irgendwann mal bei uns begrüßen dürfen, weil das wäre natürlich super interessant, mit ihm zu sprechen. Darüber bin ich jetzt so schnell hinweggegangen, aber also mit 30 schon so eine Vita zu haben, ja, das ist schon beeindruckend. Das ist schon sehr, sehr jung. Da kriege ich ja fast Nagelsmann-Vibes. Also das ist wirklich spannend. Das ist wirklich spannend. Gut, U21, Sebastian, die haben wir auch noch dabei. Ja, die empfing am vergangenen Samstag die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, immerhin Tabellenzweiter der dritten Liga.
Genau, aber Zweiter gegen Zweitletzter war das, ne? Also sehr klare gut, Rollenverteilung eigentlich.
Ja, nicht schon, aber sie hatten zuletzt schon etwas größere Schwierigkeiten. Gegen Aue gab es nach 3 sieglosen Spielen ein kleines Erfolgserlebnis und gegen den VfB 2 sollte eigentlich das nächste folgen, aber daraus wurde nichts.
Nee, zum Glück. Also und in Groß-Asbach, da war schon Frühling, da war es richtig warm, Sonne schien. Es waren viele Zuschauer da, die meisten leider aus Dresden, also nichts gegen die Dresdner, aber es war halt natürlich eher ein Heimspiel für Dresden. Hat eine sehr, sehr stabile Kurve dahingestellt und haben aber tatsächlich nicht gut gespielt über weite Strecken des Spiels. Und erst ganz gegen Ende wurde es dann für den VfB gefährlich. Und der VfB gewinnt so zum ersten Mal seit November, glaube ich, wieder ein Spiel in der dritten Liga.
Ja, das ist auch Wahnsinn. Aber ja, du hast eigentlich schon fast alles perfekt umrissen. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit einem Spielfilm versehen. Ja. Also wir fangen mal vorne an. Statt Castanaras durfte Mo Sanko von Beginn an spielen. Außerdem durfte unser Neuzugang Yannick Hofmann sein Startelf-Debüt geben. Und die erste halbe Stunde, die ist schnell erzählt, weil die war sehr mau. Also das einzige Highlight war die Konfetti-Bombe im Dynamo-Block, wenn du mich fragst.
Ja, die war super und die hat man dann auch das Resultat dieser Konfetti-Bombe auch über 90 Minuten dann noch im Strafraum sehen können. Also das war ordentlich.
Ja, Gott sei Dank weckte uns dann Laurin Ulrich auf, ja, der mehr oder weniger aus dem Nichts das 1:0 erzielte. Das sah überhaupt nicht gefährlich aus. Wie gesagt, ich hab's wirklich fast verpennt. Gell? Ich habe nur mitbekommen, auf einmal hat ich meine, der Kommentator, was von Mo Sanko gesagt, der eine Ball.
Du bist aufgeschreckt.
Ja, da bin ich aufgeschreckt. Guck auf den Fernseher und sehe, oh, Tor. Es war schon, wie gesagt, es sah überhaupt nicht gefährlich aus, aber das Ding war halt drin.
Genau, nee, und ich finde, der VfB macht's gut, also Sanko da mit auf dem linken Flügel mit einer einfach guten, mit einem guten Ballgewinn, setzt sich da robust durch, der Ball kommt in die Mitte und dann hat Laurin Ulrich auch ein bisschen Glück, dass er am Ball bleibt, da gibt's so ein bisschen Ping-Pong mit dem Gegner, aber er bleibt in der Situation und schließt dann ab. Ich weiß nicht, ob der so hundertprozentig unhaltbar war, aber es war schon ein guter Schuss, flach links unten ins Eck, schwer für einen Torwart zu halten und dann steht's auch mal 1:0 und kam etwas überraschend, ja.
Schon sein zweites Tor für den VfB 2 nach der Rückkehr aus Ulm, kann man auch mal festhalten, also das hat sich gelohnt für ihn. Ja, und nach der Führung ja, wurde der VfB stärker, hatte weitere Chancen, unter anderem durch die beiden Neuen, Hofmann und Sanko. Es blieb aber zunächst beim 1:0 und so ging es dann auch in die Pause. Und was die erste Halbzeit an Aufregung vermissen ließ, wurde in der zweiten Halbzeit definitiv wieder ausgeglichen. Ja, es ging ja wirklich sofort los. Der Dresdner Keeper nahm einen, also für mich unkontrollierten Rückpass, nahm er auf. Schiedsrichter Janik Ruppert hieß er, glaube ich. Ja, Janik Ruppert wertete das als kontrollierten Rückpass und entschied auf indirekten Freistoß für Stuttgart, also von der Fünferkante. Aber erstmal die Frage, die ich dir stellen möchte, hättest du da auch auf indirekten Freistoß entschieden? Weil für mich sah das aus wie ein unkontrollierter Rückpass.
Ja, also jetzt für die U21 des VfB Stuttgart hätte ich natürlich auf Freistoß entschieden. Ja. Aber jetzt so ganz neutral betrachtet war das für mich auch nie im Leben ein kontrollierter Rückpass. Ich glaube, der Abwehrspieler macht noch einen langen Schritt und mit diesem Schritt berührt er den Ball, der dann zurück zum Torwart geht. Und ich glaube, in 10 Fällen wird der vielleicht einmal gepfiffen, oder in 20 Fällen wird der einmal gepfiffen. Aber normalerweise, hat auch der Kommentator gesagt, wird so ein Rückpass nicht als strafwürdig gepfiffen. Und so sehe ich es auch.
So sehe ich es auch, ja. Aber soll uns egal sein. Dresden stellt dann alles auf die Linie. Und Ulrich legt für Samuele Di Benedetto auf und der prügelt die Kirsche in die Maschen. Also da bestand halt echt Lebensgefahr für die SGD-Spieler, ja, die zwischen Ball und Tor standen. Also das war schon geil. Also Samuele Di Benedetto ist, für den wurde der Begriff das Tor brutalisiert erfunden.
Also ja, unter das Dach genagelt, also richtig, richtig gut. Ich glaube, selbst wenn noch ein Dresdner Spieler im Weg gewesen wäre, die hätten den Kopf eingezogen.
Ja, also Dresden, das eh nicht zeigte, bot dem VfB danach noch mehr an. Es gab immer wieder Fehler im Aufbau. Wir nutzten das ein Stück weit nicht aus, was natürlich bei mir für eine gewisse Angespanntheit sorgte. Ja, also ich dachte die ganze Zeit, okay, 2:0, wir kennen es ja, ist ein gefährliches Ergebnis, bla bla bla. Und es war halt viel mehr drin.
Ja, ja, vor allen Dingen die eine Szene, wo dann der Dresdner zurück zum Torwart spielt und der Torwart den Ball, ich weiß gar nicht, gegen welchen VfB-Spieler eigentlich schon vertändelt hat, den doch noch zurückholt. Also das hätte eigentlich dann das 3:0 sein müssen und dann wäre das Ding wahrscheinlich schon durch gewesen. Aber so wurde es dann nochmal richtig spannend, weil der VfB dann nämlich nicht mehr mit 11 Mann auf dem Platz stand.
Ja, also meine Anspannung konnte ich nicht entladen, aber Mo Sanko entlud sich und es war so richtig schwierig, weil Mo, also er bekommt im Vorfeld so einen kleinen Check-up, nachdem er einen Zweikampf im Mittelfeld zurückgepfiffen bekommt, so ist es richtig langsam und davon fühlte er sich irgendwie provoziert und ja, hat dann seinem Gegenspieler einfach auf den Fuß getreten. Ja, ist halt völlig überflüssig und unnötig, ja, und am Ende ist er ein Stück weit dafür verantwortlich zu machen, dass Dresden überhaupt noch mal wieder ins Spiel kam. Also es geht halt einfach nicht. Das Das war blöd von ihm, muss man so sagen.
Ja, das ist halt komplett unprofessionell. Ja. Da musst du dich besser im Griff haben. Und wenn du da so bearbeitet wirst, dann ja, musst du halt einfach cool bleiben. Das führt ja nicht zu nichts. Und du schwächst ja nicht nur dich, weil du halt runter musst, sondern auch deine Mannschaft. Und im Endeffekt wird vielleicht sogar das Spiel deswegen dann nicht gewonnen. Und dazu kommt ja noch, dass er jetzt auch gleich für 2 Spiele gesperrt wurde. Also er schwächt den VfB auch die nächsten 2 Spiele noch. Und so eine Aktion geht überhaupt nicht.
Ja, was mich halt so stört, ist, Mosanko ist gerade in einer schwierigen Phase seiner Karriere. Ja, und genau so Dinger kannst du dir halt einfach nicht erlauben, ja, weil selbst wenn es beim VfB nicht weitergeht, danach sieht's halt aktuell aus, dann willst du dich ja empfehlen für andere Clubs, ja, und das gelingt ihm aktuell nicht in der dritten Liga und so langsam wird's echt schwierig und da appelliere ich, wie gesagt, ich bin froh, dass er überhaupt auf dem Platz stehen kann, aber dennoch appelliere ich da so ein Stück weit an den Spieler, Junge, du hast jetzt die Möglichkeit, regelmäßig in der dritten Liga zu zeigen, dass du mehr kannst, dass du einen Unterschied machen kannst. Und es gelingt dir nicht. Und dann fällst du noch mit solchen Szenen auf. Und das ist so schade, weil auch gegen Dresden hat er ganz oft gezeigt, in Ansätzen, was er eigentlich für ein Paket ist. Ja, diese Balleroberung halt eben vor dem 1-0 ist dann nur so exemplarisch zu nennen. Und dann ärgere ich mich so sehr, dass er dann auch ein Stück weit verschwenderisch sozusagen mit dem umgeht, was er eigentlich jedem Verein geben kann. Das ist so, so schade, weil ich bin immer noch davon überzeugt, wenn Mo Sanko einfach mal einen Lauf bekommt, ist da auf jeden Fall was möglich. Keine Ahnung, wie hoch das geht, ob der jetzt ein Top-Drittligaspieler ist oder ein guter Zweitligaspieler, ist mir alles egal. Aber das ist ein guter Fußballer, der ganz viel mitbringt.
Auf jeden Fall.
Und der verbaut sich durch solche Sachen, die eh schon wirklich arg strapazierte Karriere, so sehr. Und das ärgert mich, weil, also ganz ehrlich, wenn ich Markus Fiedler wäre, würde ich den nicht nur für 2 Spiele draußen lassen.
Ja.
Also das ist halt echt wirklich blöd. Gut, Dresden kam dann nochmal auf. Ja, wir hatten da auch Glück. Und natürlich Dennis Simon im Tor, der ein paar Szenen dabei hatte. Da hielt er wieder sensationell auf der Linie, muss man sagen. Und wenn Simon mal geschlagen war, dann kratzte noch ein anderer VfB-Spieler den Ball von der Linie. Da hatten wir schon ein bisschen Glück. Dann war es aber wieder eine strittige Situation, wo der Schiedsrichter meiner Meinung nach erneut falsch entschieden hat. Diesmal verwickelt unser VfB-Rechtsverteidiger Amania Pong, der also an der 16er-Linie, ich will gar nicht faulen sagen, einen Zweikampf geführt hat, den zurückgepfiffen bekam und Dresden kriegt den Elfmeter. Wie siehst du das?
Ja, auch wieder schwierige Entscheidung vom Schiedsrichter. Und also für mich roch das schon verdächtig nach Konzessionsentscheidung, also weil er vielleicht wusste, okay, den Freistoß für den VfB hätte ich nie geben dürfen, der zum 2-0 führte. Und jetzt pfeife ich dann mal Elfmeter für Dresden, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Also es war natürlich auch, eine Berührung gab es, aber ob die jetzt wirklich ursächlich für den Fall war, ich glaube nicht, weil der Stuttgarter berührt ja seinen Gegenspieler mit der Hüfte und der Dresdner liegt dann auf dem Boden und hält sich das Bein, glaube ich, das nie berührt wurde. Also wenn, dann war es eine Berührung an der Hüfte, ja, sehr, sehr dubioser Elfmeter.
Ich dachte mir, hilft ja nichts, aber wir haben ja noch Dennis Simon und er kann Elfmeter, hat er ja schon gezeigt. Auf der anderen Seite stand Stefan Kutschke, der in seiner Karriere 41 Elfmeter schoss und nur 8-mal scheiterte vom Punkt.
Oh, ja. Stabile Quote, ja.
Ja, 9. Mal kam leider nicht dazu, in die Mitte geschossen. Ich zitiere hier den Magenta-Kommentator, nach rechts möchte er in dieser Woche eher nicht schießen.
Genau, er schoss in die Mitte und Dennis Heim war auch noch dran, aber leider war der Ball dann trotzdem in den Maschen. Was ich halt beachtlich fand, also wenn man sagt, in der dritten Liga gibt's halt auch einen starken Lerneffekt für die VfB-Spieler. Dennis Heim in der zweiten Halbzeit 45 Minuten unter Dauerfeuer von vorne und hinten die Dresdner Fans im Rücken, die wahrscheinlich auch nicht besonders freundlich zu ihm waren. Also ich glaube, an solchen Spielen wächst du dann wirklich und da lässt du dann so schnell dich auch nicht mehr aus der Ruhe bringen, wenn du sowas mal durchgestanden hast und dann auch noch erfolgreich durchgestanden hast.
Ist ja genau das, was man möchte. Also Dennis Simon, dass er die Qualität hat, ist klar, aber natürlich macht das was mit jungen Spielern, wenn sie auf einmal vor so einer Wand spielen müssen. Also das ist schon nochmal ein Unterschied und ich benutze den Begriff nicht so gern, aber es ist halt wirklich ein Stahlbad, diese dritte Liga. Also du kommst da wirklich raus als Krieger, wenn du die durchlaufen hast und da schockt dich dann in der Bundesliga weniger, würde ich sagen. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Dennis Simon in Hoffenheim spielt, dann denkt er sich, was jetzt aus Corona oder was? Also, das ist wirklich schon krass, was da teilweise für Szenen am Start sind in der dritten Liga. Und Dynamo Dresden hat halt wirklich eine unfassbare Wucht. Also wenn die irgendwo auswärts sind, ist schon brutal, was die mitbringen, muss man einfach mal so sagen. Gut, aber wir können das Spiel fertig machen. Ja? Also es passiert ja nämlich nichts mehr.
Ja, eben. Das war eigentlich das Erstaunliche. Ja, ne? Wer dachte, jetzt geht nochmal richtig die Post ab und der VfB muss sich bis zum Schlusspfiff in jeden Schuss reinschmeißen. Nö, also es kam halt einfach nichts mehr.
Kam nichts mehr. Der VfB gewinnt endlich mal wieder ein Spiel. War super wichtig und auch verdient, muss man dazu sagen. Und durch den Sieg kletterten wir vom vorletzten Platz auf Rang 17 und konnten den Anschluss auch zu Rot-Weiß Essen wiederherstellen. Ja? Weiter geht's jetzt an diesem Samstag in Ingolstadt. Die liegen auf dem 4. Platz und ich weiß nicht, ob wir jetzt in Ingolstadt damit rechnen sollten, dass der VfB den ersten Auswärtssieg ziehen kann. Habe ich meine Zweifel, zumal ja Ingolstadt auch die heimstärkste Mannschaft der dritten Liga ist. Ja, aber man weiß ja nie. Also das Hinspiel, das konnten wir ja gewinnen. Also why not? Ja. Übrigens wurde auch wieder terminiert, muss man auch noch sagen. Und ich behaupte jetzt mal, bis auf zwei Heimspiele ist es relativ schwer, wieder die U21 zu supporten. Wenn man es richtig krass machen will, kann man beim Heimspiel gegen Cottbus erst nach Groß-Asbach fahren und dann weiter nach Hoffenheim. Das geht. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das irgendwie nächste Woche hinbekommt. Aber am Dienstag, 11.3., ist um 19 Uhr der VfL Osnabrück zu Gast. Ja, und die stehen auch unten drin. Und da bin ich mir sicher, dass sich die Amas sehr darüber freuen würden, wenn wir sie am 11. zahlreich unterstützen. Ja, also schaut mal, ob ihr Zeit findet. 11.3., 19 Uhr, Groß-Asbach. Da steht sonst nichts an. Also hin da. Also es wäre schon cool, wenn da ein paar Leute mehr als sonst üblich vor Ort wären. Das andere Heimspiel, das sich anbietet, findet am Sonntag, 30.3. statt, um 19.30 Uhr gegen Sandhausen. Die Profis spielen einen Tag davor in Frankfurt. Also Sonntagabend wären Kapazitäten frei sozusagen.
Genau, und wer möchte nicht am Sonntagabend um 19.30 Uhr nach Groß-Asbach fahren?
Ich weiß, es ist ein Problem, aber wir müssen da jetzt durch. Die brauchen wir uns. Ja, da
müssen wir durch. Die Anschlusszeiten sind einfach maximal beschissen, man muss es einfach so sagen.
Und ja, was ist eigentlich mit den VfL-Frauen los? Also wir haben
die sind ja nicht in der Winterpause, sondern es ist ja eigentlich schon ein Winterschlaf, so lange wie das geht. Also das ist ja wirklich unfassbar. Da wird es höchste Zeit, dass da mal wieder um Punkte und um Weiterkommen gekickt wird.
Ja, also ich würde sagen, die Vorbereitung läuft ganz gut, könnte man so festhalten. Am Sonntag gab es ein Testspielerfolg gegen Oberligist TSV Neuenstein. 4-0 hieß es am Ende. Gegen Heidenheim gab es ein 9-2 vor einer Woche.
Ja, nach 0-2, oder?
Also 0-1. 1-1, ah, okay. 1-2.
Also man lag zweimal zurück. Genau, das war der Halbzeitstand, glaube ich. Da wird Heiko Gerber vermutlich etwas lauter geworden sein, wenn danach dann noch 8 weitere Tore gefallen sind für den VfB.
Absolut, die zweite Halbzeit gewannen wir dann mit 8-0. Und da würde ich also wirklich gern mal Insights bekommen, was da in der Kabine los war, dass man danach nochmal so hochfahren konnte. Das war schon beachtlich. Ja. Die einzige Niederlage übrigens in der Vorbereitung gab es gegen Eintracht Frankfurt 2, die in der zweiten Liga beheimatet sind. Da hieß es am Ende 1-2. Also das ist auch alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Und jetzt ist es so, am kommenden Samstag, 15.2., empfangen die VfB-Frauen die JFA Academy Fukushima zum Testspiel an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Los geht's um 12 Uhr. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das ein öffentliches Testspiel ist. Das hätten wir vielleicht vorher mal fragen sollen, aber es steht zumindest auf der Homepage des VfB Stuttgart. Das heißt, es würde mich überraschen, wenn es ein Spiel wäre, das ohne Zuschauer stattfinden soll. Also ich gehe davon aus, man kann da hingehen und das ist ja vielleicht auch die Möglichkeit für euch, um 12 Uhr bei den Frauen vorbeizuschauen und dann geht's eben drüber zu den Profis. Das müsste ja zeitlich gehen.
Das müsste eigentlich gehen und in Obertürkheim gibt es in der Regel auch das bessere Essen, also da hingehen, es sollte, ich denke, auch öffentlich sein, weil das letzte Mal, als wir zufälligerweise in der Mercedesstraße waren, als die Frauen ein nicht öffentliches Spiel hatten, da war das halt auf Platz 1 und dann ist halt einfach das Tor zu und ich denke, wenn es in Obertürkheim ist, dann wird es wohl öffentlich sein und ja, Timing passt da richtig gut, hingehen, Frauenfußball gucken, ne, Wurst essen und dann rüber ins Neckarstadion.
Ey, und das erste Pflichtspiel des Jahres ist auch nicht mehr lang hin, ja, am nächsten Wochenende steht das WFV-Pokal-Viertelfinale gegen den SV Eutingen auf dem Programm. Ja, also da geht's dann wieder richtig los. Da freue ich mich drauf.
Ja, auf jeden Fall. Da geht's um die Titelverteidigung.
Absolut.
Nicht weniger. Und ich freue mich auch, wenn es dann wieder losgeht, weil wie gesagt, die Winterpause war so elend lang und man sieht natürlich immer das Programm und wie sich die Mädels da vorbereiten. Und da wird es wieder Zeit, dass es richtig wieder losgeht.
Ey, und theoretisch geht's nicht nur um diese Titelverteidigung, sondern die Frauen könnten das Double verteidigen.
Stimmt.
Das ist natürlich schon stark. Ja. Also Respekt. Gut, Sebastian, ich bin schon durch. Mehr habe ich nicht.
Glatte Stunde.
Ja, richtig gut. Mal. Haben wir hinbekommen. Hervorragend. Ja. Hat mir großen Spaß gemacht. Wir hören uns Anfang kommender Woche wieder. Da sprechen wir natürlich dann über das Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Und dann gehen so langsam unsere Vorbereitungen los für die Gespräche mit den Präsidentschaftskandidaten und den PräsidiumskandidatInnen. Grüße gehen raus an meine YouTube-Freunde.
Ja, genau, also, es war gar nicht einfach. alle acht irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also die letzten Tage waren geprägt von Terminabsprachen. Wir haben jetzt für alle acht einen Termin gefunden und wir haben für alle acht auch einen Termin gefunden, der im Fanprojekt stattfinden wird. Das heißt, wir werden uns da wahrscheinlich dann einfach Schlafsäcke mitnehmen und dann übernächste Woche einfach im Fanprojekt leben und dann mit allen sieben Kandidaten und der Kandidatin sprechen, die sich fürs Präsidentenamt bzw. fürs Präsidium beworben haben und kandidieren werden. Und das kommt dann in der übernächsten Woche wahrscheinlich dann geballt auf euch zu, damit ihr perfekt informiert seid, bevor es dann zur Mitgliederversammlung geht.
Wir richten jetzt die Luftbrücke ein für die Versorgung und hören uns dann, wie gesagt, Anfang kommender Woche wieder. Hat mir großen Spaß gemacht, Sebastian. Bis bald. Ciao.
Ciao.